Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ein frohes neues Jahr, liebe Cinephiles, wünschen wir euch hier beim Telestammtisch. Ich hoffe, ihr habt nicht zu heftig geballert und geböllert, seid nicht mit einem heftigen Kater aufgewacht und vor allen Dingen auch nicht neben der falschen Person. Der Protagonist des Films, über den wir in diesem Monat bei der Best-of-Cinema-Reihe sprechen, kennt sich aber auch bestens mit Ballern und Böllern aus. Genau wie meine Mitstreiter heute hier. Das sind zum einen der Johannes.
Hallihallo.
Und der Till.
Moin.
Und ich bin Christopher und Best of Cinema beglückt uns in diesem ersten Monat des Jahres mit dem ersten Teil einer neuen Actionreihe, die ikonisch wurde, die etwas gemacht hat, was Franchise-Filme, die auf einer Originalidee basieren, eigentlich heutzutage gar nicht mehr könnten, wenn es sie überhaupt noch gibt. Wir sprechen über den ersten Teil der John Wick-Reihe. Und es ist interessant, dass wir damit dieses Jahr starten, denn es ist ja noch eine relativ junge Filmreihe. Ich meine, der erste Teil erschien erst 2014. Aber das spricht schon Bände, dass John Wick in seinem ersten Film hier in diese Reihe aufgenommen wird. Denn man kann den Einfluss, den diese Filme auch das Action-Genre hatte, eigentlich nicht hoch genug loben und auch besonders betonen. Aber zunächst einmal drehen wir die Uhren zurück ins Jahr 2014. Keanu Reeves war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz oben an der Spitze. Er hatte eine Reihe von Flops, war auch in andere Projekte involviert, zum Beispiel sein Regiedebüt Man of Tai Chi oder eine Dokumentation über den Martial-Arts-Film an sich, die er produzierte. Er machte es sich praktisch so in seiner Nische gemütlich, aber es sah wohl so aus, als würden wir ihn nicht mehr als großen Blockbuster-Star erleben. Das ging zu Ende mit dem Schluss der Matrix-Trilogie. Aber dann geschah es. Dieser unscheinbare Rache-Action-Film, der anscheinend nur sich im Fahrwasser von Taken bewegte, erschien und hat mit seinen Choreografien und seinem unglaublich coolen Stil alle umgehauen. Und das hat natürlich niemand kommen sehen damals. Deswegen, Leute, wie war euer Ersteindruck, falls ihr euch daran erinnern könnt, als der erste Teil rauskam, wie habt ihr das wahrgenommen und was habt ihr erwartet, als ihr ihn dann zum ersten Mal gesehen habt? Johannes.
Ich wusste, dass diese Frage kommt und musste dann tatsächlich überlegen, weil ich habe gefühlt, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, alles, was vor Corona ist, verschwimmt bei mir und ich habe nicht mehr wirklich Erinnerungen an gewisse Sachen, was so Teile angeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den John Wick im Kino geguckt habe.
Leute, das sind die Impfungen. Lauft.
Das ist eine genau. Richtung, in die ich dieses Gespräch unbedingt drehen möchte. Oh ja.
Ja, sehr gerne. Mach weiter.
Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den im Kino geguckt habe und auch, glaube ich, gar nicht so sehr wusste, was ich erwartet. Ich war halt auch schon immer Genre-Fan, Action-Fan. Ich war damals, glaube ich, eher so Horror-Fan, aber war dann halt schon, wie du sagst, krass begeistert, wie da Action inszeniert wurde. Und da muss man ja, glaube ich, auch einfach sagen, so seit den 2000ern, vielleicht abgesehen von den Bourne-Filmen, ist ja, glaube ich, zumindest im US-amerikanischen Kino kein Action-Film so einflussreich jetzt gewesen wie John Wick in den letzten Jahrzehnten. Also wie da halt die Art, Action zu inszenieren, präsentiert wird. Bourne halt mit der Shaky Cam, das ist jetzt ja zum Glück größtenteils weg und jetzt kopieren ganz viele Leute John Wick und wer weiß dann, was vielleicht in ein paar Jahren der nächste Trend wird.
Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe den im Kino gesehen. Also ich habe alle Teile im Kino gesehen, sage ich mal so. Und bei John Wick, ich weiß gar nicht, ich bin rein und bin begeistert raus. Also und Keanu Reeves selber war halt einfach durch Matrix, ne? Ich glaube, deswegen hat er noch bei einigen gezogen und deshalb war es dann auch so erfolgreich. Und muss ich mir überlegen, John Wick einmal, nicht, war ich zweimal im Kino? Das weiß ich gar nicht tatsächlich. Aber So, das kann ich noch so ein bisschen rekapitulieren. Und ja, ich glaube, dabei lasse ich es erstmal. Bevor ich jetzt weiter schwärme, dazu kann ich ja gleich noch kommen.
Genau, schwärmen, das tun viele dafür. Dieses Franchise hat eine unglaublich starke Fangemeinde entwickelt, die sich an den Choreografien erfreuen, die den Style feiern und die vor allen Dingen auch diese Welt einfach so unglaublich interessant finden. Denn das ist nämlich auch etwas, was Regisseur Chad Stahelski hier geschaffen hat, ist eine unglaublich interessante Lore zu schaffen. Ein eigenes Universum, das dann eben auch sicher als Franchise auf eigenen Beinen stehen kann. Aber zunächst einmal, worum geht es denn eigentlich? John Wick ist am Anfang erst einmal ein Witwer in Trauer. Seine Frau ist einer Krankheit erlegen, von ihm gegangen. Und er sitzt alleine zu Hause, ist offensichtlich im Ruhestand von dem, was er auch immer anscheinend beruflich am Anfang gemacht hat. Und dann erscheint ein Paket bei ihm und es ist ein Hund, den seine Frau quasi vor ihrem Tod in Auftrag gegeben hat. Er soll diesen Hund bekommen mit einem beiliegenden Brief, in dem drin steht, dass er doch irgendetwas haben sollte, worum er sich kümmern müsste, dass er etwas braucht, woran er sich festhalten kann. Und so schließt John auch diesen Hund sofort in sein Herz und macht mit ihm verschiedene Ausflüge, worauf der Mafia-Anhänger bzw. Sohn des Mafia-Bosses Vigo auf John Wicks Auto aufmerksam wird. Und das will er unbedingt haben. John Wick sagt ihm, das Auto ist nicht zu verkaufen. Aber Joseph kann kein Nein akzeptieren, folgt mit seiner Gang John Wick nach Hause. Und sie brechen brutal bei ihm ein, sie töten seinen Hund, stehlen das Auto und lassen ihn schwer verletzt zurück. Daraufhin schwört John Wick Rache und Vigo ist ausgerechnet der Mafioso, für den John Wick früher gearbeitet hat. Und darum sieht Vigo das Ende kommen. Das Ende seines Sohnes, das Ende seines Clans und allem, was er aufgebaut hat. Denn John Wick trägt den Spitznamen Baba Yaga in der Unterwelt. Wie er es so schön ausdrückt, er ist der Mann, den man holt, wenn man den bösen schwarzen Mann umlegen will. Der gefährlichste Auftragskiller der ganzen Welt. Und sie haben ihn nun am Hacken und wissen ganz genau, sie werden nichts gegen ihn ausrichten können. Soweit der relativ simple Plot, den sehr viele andere Rachefilme haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das am Anfang ein bisschen belächelt wurde. Man sah die Trailer und man sah dann irgendwie eben schon die komplette Ausgangssituation. Er will Rache nehmen wegen einem toten Hund. Das sorgte erst einmal für Gelächter im Internet. Wie fandet ihr so am Anfang die Prämisse? Fandet ihr das zu übertrieben? Ich meine, heutzutage leben wir ja in einer Kultur, wo Leute ihre Haustiere genauso lieben wie ihre Kinder. Deswegen finden das viele Leute irgendwie nachvollziehbar. Hardcore John Wick-Fans sagen auch, dass sie für ein ermordetes Haustier in den Krieg ziehen würden. Wie sieht's bei euch aus? Blutdurst wegen einem toten Haustier, ja oder nein? Till?
Ich würde sagen, ja. In seinem Fall. Also, wenn ich das könnte, was John Wick kann, und ich wünschte mir wirklich, ich könnte das, und ich hätte dann meine Frau verloren und meine Frau würde in diesem Hund weiterleben, also natürlich nicht spirituell, sondern nur ne, bildlich und im übertragenen Sinne, und dann passiert mir das. Dann definitiv. Aber einerseits wurde es ja belächelt, andererseits ist das ja auch, das ist ja ein Meme, das sich durchzieht bis heute. Alleine wie heißt es denn, in Avengers Infinity War, wie viele Memes es da gab, oh, Thanos hat aus Versehen den Hund gesnappt, weggeblippt. Das heißt, ja, es wird belächelt, aber andererseits ist es so fest verankert, dass es jetzt, das zeigt einfach, wie gut dieser kleine Plot doch irgendwie war. Sonst würde man das nicht so aufbauen. Und das ist auch der Grund, glaube ich, weshalb gerade John Wick so gut funktioniert. Also abgesehen von der Unterwelt, die kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber dass es halt einfach ein Hund war, der gestorben ist. Damit können sich ganz, ganz viele einfach tatsächlich auch, glaube ich, einfach identifizieren, weil sie ihre Haustiere so lieben. Und ich bin der Meinung, dass der Hund und nicht die Frau der Grund war, weshalb das auch so cool und gut gezogen hat, was da so passiert, auch wenn es nur ein Hund war, in Anführungsstrichen. Weil hätten sie die Frau ermordet, klar, natürlich geht man dann, übt man dann Rache aus. Aber da es der Hund war und Tiere sind immer, es gibt ja alleine die Seite Does the Dog Die, ne? Das sagt ja schon alles. Und Hunde fasst man nicht an, genau wie Katzen. Das ist halt so ein ungeschriebenes Gesetz, aber halten sich natürlich nicht so viele dran, aber ja, um es kurz zu fassen, auf jeden Fall.
Ja, Tiere haben irgendwie noch was Unschuldigeres als Menschen und es wird ja auch in dem ersten Teil super ernst genommen. Es wird sich ja auch relativ viel Zeit genommen mit dieser Trauer. Die Zeit mit dem Hund ist es natürlich auch ein unglaublich süßer Hund. Das kommt ja auch, glaube ich, noch dazu. Und ich glaube, alle Leute, die irgendwie Haustiere haben, kommt vielleicht auf die Verbindung zum Haustier an. Ich weiß jetzt nicht, es hätte, glaube ich, nicht funktioniert, wenn irgendwie der Goldfisch ermordet worden wäre von John Wick. Aber ich glaube, gerade was so Säugetiere angeht, dem man sehr nahe steht, und da ist der Hund natürlich irgendwie prädestiniert für dich, muss, also natürlich kann ich das total nachvollziehen, auch wenn natürlich in unserer realen, in unserer Welt das natürlich nicht legitim wäre, massenhaft Leute zu erschießen wegen eines Hundes, auch wenn ich es moralisch nachvollziehen kann und verstehen kann, ich fühle das.
Genau wie die Fans der Reihe, die fühlen das alle, deswegen. Obwohl hier und da noch Memes existieren, wie du erwähnt hast, Till, und verschiedene Witze darüber, habe ich den Eindruck, im Laufe der Sequels hat man das doch mehr und mehr verinnerlicht als Zuschauer und hat das überhaupt nicht mehr als übertrieben empfunden. Ich meine, es ist schon bezeichnend, dass in den folgenden Filmen keinem Hund mehr etwas passiert. Und den Hund, den John Wick am Ende des ersten Teils mitnimmt, den behält er ja auch ganz bis zum Schluss. Und wenn man sich mal so, ich gucke mir ja manchmal ganz gerne auch auf YouTube Reaction-Videos an, gibt da verschiedene Leute, die, finde ich, machen ganz amüsante Reactions zu verschiedenen Filmen. Wann immer ich ein Reaction-Video zu John Wick sehe und es kommt dann die Szene mit dem Hund, und du hörst dann eben das kurze Aufquieken des Hundes und dann liegt er dann da tot. Der Schock sitzt immer tief.
Ja.
Also das ist für viele genauso heftig, als ob da gerade eine traurige Todesszene mit einem Menschen passiert wäre.
Ja, das ist, ich sag ja, das ist bezeichnend. Es muss der Hund sein und dann auch in Verbindung zu der Frau, die gestorben ist. Das ist einfach, im Endeffekt ist das die perfekte Racheprämisse, die dieser Film da geschaffen hat. So, wir haben, ja, na klar, wir haben gesehen, die Frau wird getötet, dann wird sich gerecht, das Kind ist gestorben, mit Absicht oder nicht, und dann wird halt der Täter oder der Verursacher zur Rechtschaffenheit, wie heißt das, gezogen? Zur Rechtschaffenheit?
Ja, zur Rechenschaft.
Zur Rechenschaft, Gott, wie dumm. Ja, dankeschön. Aber wir hatten das halt noch nicht mit Hunden, so. Und es muss jetzt auch keiner mehr kommen und das mit einer Katze machen, weil das wäre halt Cheap Trick, ne? Das hat John Wick halt schon durch.
Deswegen. Oh Gott, das wäre grauenhaft. Also das wäre...
Ja.
Das könntest du wiederum nicht ernst nehmen. Das hat John Wick jetzt weggenommen.
Richtig.
Dass kein anderer Film mehr das machen darf.
Ja, es ist wirklich so. John Wick hat das Patent auf Haustier ist tot, ich übe Rache aus. So.
Es ist ja auch so eine doppelte Trauer, ne? Erst stirbt die Ehefrau und dann kommt halt der Hund auch so als Symbol der Hoffnung nach dem Motto, kann es überhaupt weitergehen? Und dann wird das nochmal zertrümmert. Also das ist ja auch wirklich krass niederschmetternd und auch für ihn ja eher der Killer, der es ja wirklich geschafft hat. Das wird ja auch im ersten Teil immer wieder angesprochen. Du bist rausgekommen, du hast tatsächlich geschafft und wenn du jetzt wieder reingehst, dann kommst du nicht mehr raus. Und das ist ja schon, also auch wenn wir natürlich alle sagen wollen, wir sind ja froh, dass er wieder drin ist und nicht mehr rauskommt, weil dann hätten wir die Filme nicht. Aber es hat natürlich auch eine gewisse Tragik.
Ja.
Ja. Was für mich immer, ich will nicht sagen Logikfehler, aber für mich immer etwas Fragwürdiges aufwirft bei dieser ganzen Prämisse. Denn wir erlernen ja am Anfang, dass John Wick halt der Nummer 1 Killer schlechthin war. Und alle möglichen Leute rund um Vigo und andere Gestalten in dieser Unterwelt, die fangen schon an zu schlottern, nur wenn sie seinen Namen hören. Nur sein Name alleine flößt halt schon allen diesen Heiden Respekt ein. Und dann, Josef, ausgerechnet der Sohn des Typen, für den Vigo gearbeitet hat, weiß nicht, wer das ist. Ich meine, man kann vielleicht da verschiedene Gründe anführen. Er ist ignorant, er weiß nichts über die Geschäfte seines Vaters, er lebt halt ein Leben voller Hedonismus und macht nur Party und ist ein Idiot und weiß überhaupt nicht, was um ihn herum passiert. Aber irgendwie finde ich das immer ein bisschen, ich finde es komisch, dass Josef da wirklich überhaupt keine Ahnung hat.
Ja, also einerseits ist es mir tatsächlich einfach egal. aber andererseits denke ich mir, ja, okay, es ist egal, was für ein Arschloch, Bösewicht, böser Mensch, was auch immer, dieser Typ ist, dieser Josef. Nee, wie heißt der Vater?
Sein Vater ist Vigo.
Vigo, danke schön. Oh, das ist ja den Namen. aber trotzdem ist er ein liebender Vater und möchte seinen Sohn vielleicht, soweit es geht, da raushalten. Und wenn ihr ihm vom besten Ultrakiller erzählt, wer weiß, was der Sohn sich dann denkt. Ja, den suche ich auf, dem zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Weil er weiß ja, was sein Sohn für ein Vollidiot ist. Das weiß er ja einfach. Das wäre jetzt so meine Erklärung, die ich mir nie erklären musste bis jetzt.
Ich kann es nachvollziehen, aber mir geht's ja wie Till. Mir ist es egal. Ich glaube, das wird vieles, was irgendwie mit Logik oder so zu tun hat und mit diesen Filmen oder generell vielleicht Actionfans und Actionfilme, da ist, glaube ich, Logik irgendwie nicht so relevant. Man kann sich vielleicht so ein bisschen erklären, der ist ja nochmal eine andere Generation, der ist ja jünger. Es wird ja auch, glaube ich, nie so wirklich gesagt, wie lange John da weg ist. Ne? Es ist ja eine gewisse Zeit, die er mit seiner Ehefrau wohl verbracht hat. Und wenn vielleicht der Sohn etwas später erst in diese kriminelle Unterwelt eingetaucht ist, wer weiß.
Kann natürlich alles sein, ja. Ich habe mir, wie gesagt, das ist nicht wirklich ein Plothole. Es ist nur irgendwie komisch, es ist etwas konstruiert, das ist das richtige Wort, dass Josef da ahnungslos sein muss, damit der Plot in die Gänge kommen kann. Aber es ist nicht direkt ein Logikfehler, absolut nicht.
Und es ist ein lustiger Running Gag, wie er zu Leuten kommt und sie wissen es und er überhaupt keinen Plan hat. Also allein da diese Szene halt bei dem Auto Verschieber da und er knallt ihm eine und dann so ruft sein Vater da an und sagt am Ende nur, oh, das ist natürlich herrlich.
Ja.
Auch schon wie John Leguizamo, auch ein sehr verlässlicher Nebendarsteller. Ich sehe den immer ganz gerne. Ja. Wie er auch da spielerisch zwischen diesen Tönen hin und her shiftet. Die bringen das da rein und der guckt nur, wo habt ihr dieses Auto geklaut? So sofort, der merkt sofort, jetzt ist aber die Kacke am Dampfen. Was habt ihr nur getan?
Ja.
Großartig.
Richtig. Ja, das zeigt, was auch geil ist halt dieses, dann ruft der Vigo da an und sagt, sorry, aber du hast meinen Sohn geschlagen so? Und er so, ja, aber er hat John Wicks Auto geklaut. Und der Vater so, ja, genau. Das zeigt halt diese Macht, ne, die John Wick immer noch hat, die sein Name hat.
Und dann,
das ist
ganz genau, schickt ja Vigo seine ersten Leute los, weil er merkt, die Situation lässt sich nicht mehr zivilisiert aus der Welt schaffen. Und dann kriegen wir zum ersten Mal zu sehen, warum John Wick so eine Legende ist. Und diese erste Action-Szene in seinem Haus, wenn Vigo diesen ersten Trupp da losschickt, die finde ich toll, weil da merkt man irgendwo auch, wie gut das geplant ist. Denn hier werden zwar die Stärken des Franchise schon sofort ausgespielt, nämlich die tollen Choreografien, der komplette Körpereinsatz von Keanu Reeves, also das komplette Verzichten auch auf Stuntman. Man kann nah mit der Kamera rangehen, zeigen, was passiert. Man muss mit Schnitten nicht kaschieren, dass da gerade eine ganz andere Person zu Werke ist. Es ist Keanu Reeves. Das alles zeigt diese erste Action-Szene schon, aber sie verschießt nicht schon gleich ihr komplettes Pulver. Was danach kommt, ist doch sehr viel beeindruckender. Der Shootout in diesem Red Circle Club oder dann auch später auf der Straße vor der Kirche und all das. Da gibt es schon einiges zu sehen. Also als ihr dann zum ersten Mal diese erste Action-Szene gesehen habt, konntet ihr dann die Vorschusslorbeeren verstehen oder warum die Kritik dann eben aus dem Nichts diesen unbeschriebenen Actionfilm so in die Luft gejubelt hat?
Ja, definitiv. Das hatte eigentlich, also alles daran war ja eigentlich gut. Es war gut geplant, also vom Filmteam, das hat man einfach gesehen. dann war es gut geschnitten, dann war es gut choreografiert und dann war halt auch noch der Kameraeinsatz so präzise, dass man da das so eine Sogwirkung für mich zumindest war.
Auf jeden Fall. Ich finde halt auch, also man muss ja auch sagen, diese Art von Gun-Fu im US-Kino war ja vorher kaum da. Also man kann vielleicht noch sagen Equilibrium, falls sich Leute an den erinnern. Das ist ja so ein Sci-Fi-Film mit Christian Bale.
Den ich ganz toll finde. Ich finde den super.
Genau, der hat, finde ich, interessante Sachen auf jeden Fall. Da wird halt aber mehr rumgefuchtelt. Und hier ist es ja wirklich so, das ist ja auch anders als in anderen Actionfilmen. John Wick macht ja gerade am Anfang nur so die nötigsten Bewegungen und ist ja unglaublich präzise. Also gerade am Anfang in der Actionsequenz, der schießt ja vielleicht einmal in den Körper, dann schießt er direkt in den Kopf und dann sind die Leute auch tot. Also das ist auch kein langes Hin und Her. Das passiert dann später in den Nahkämpfen, aber gerade am Anfang, er erschießt die Leute einfach, es bringt so einen Schwung rein und auch diese, Till, du hast die Kameraarbeit angesprochen, dann kommt halt der Schnitt dazu, was das für so einen Sog und für eine Dynamik erzeugt. Das ist halt schon wirklich sehr, sehr schön, auch wenn man visuell natürlich noch merkt, der erste John Wick war ja schon so ein bisschen B-Movie, ne? Also natürlich, die hatten 20 Millionen Budget, das ist für ein B-Movie viel, aber für eine Hollywood-Produktion wenig. Und die hatten ja, ne, in der Doku bekommt man das ja auch mit, die hatten ja auch Finanzierungsprobleme etc. pp. Genau, aber es ist schon beeindruckend auf jeden Fall.
Stimmt, diese Doku, die habe ich immer noch nicht gesehen. Die muss ich unbedingt
mal nachholen. Ich auch nicht, leider.
Ja.
Wick is Pain, ne?
Genau,
Pain. Die ist bei Prime Video. Man muss sagen, das ist eine Doku für Fans. Also ihr dürft euch jetzt nicht erwarten, dass ihr wirklich viel hinter die Kulissen bekommt. Es ist schon sehr viel Lobhudelei und wir sind ikonisch und wissen das. Aber für Fans ist das ein Blick wert.
Ja, die ist natürlich auch in meinem Regal. Also, aber ich habe sie noch nicht gesehen, leider.
Ja, ein paar Fakten daraus. Es gibt ein paar Fakten, die ich vorher kannte. Ich weiß nicht, ob die in Wick is Pain aufgegriffen werden. Das Drehbuch hatte ursprünglich einen ganz anderen Titel. Es hieß Scorn. Warum man dann daraus John Wick gemacht hat, ist mir nicht ganz klar. Aber Scorn wäre mit Sicherheit kein guter Name für ein Franchise gewesen.
Ja.
Ist gut, dass man sich da einfach auf den Namen der Hauptfigur eingeschossen hat. Vielleicht, weil man auch irgendwo merkte, man hat hier irgendwie was Besonderes an der Hand. Nicht schon gleich hier eine ikonische Figur für die Ewigkeit, aber man hat hier was an der Hand, was man irgendwie doch hervorheben sollte. Und dann der andere Fun Fact, den ich sehr amüsant finde. Es gab ja, wie du schon gesagt hast, Johannes, Probleme mit der Finanzierung. Und das Projekt wäre beinahe gekippt worden. Wäre da nicht wer zur Rettung gekommen? Eine Desperate Natürlich. Housewife, ganz genau.
Ach, was?
Ja.
Ja.
Oh.
Ach, den Fakt kannte ich noch nicht. Ich dachte jetzt einfach, Keanu Reeves hätte einfach seine eigene Kohle reingepumpt.
Warum auch immer, ich kenne die weiteren Hintergründe auch nicht, aber Eva Longoria ist eine der Produzentinnen, die ausgeholfen hat und etwas von ihrem eigenen Vermögen in diesen Film steckte. Wie, was, warum, welche Connections Eva Longoria zu den Produzenten hat und warum überhaupt, ist mir nicht bewusst, aber sie hat es getan.
Genau, da könnt ihr in die Doku reingucken, weil da wird das, also ich kannte das vorher auch, diesen Effekt, und der wird in der Doku ein bisschen ausführlicher beschrieben.
Ja, geil. Das finde ich gut.
Das kannst du jetzt gut gerne hier etwas ausführlicher beschreiben, Johannes, weil da bin ich wirklich sehr neugierig.
Ja, das müsste ich jetzt können. Dafür hätte ich die Doku vorher noch mal gucken müssen. Das tut mir leid.
Schlimm. Jetzt haben wir, glaube ich, damit die Leute heiß gemacht auf die Doku, dass sie unbedingt wissen wollen, warum Gabriella Solis aus Desperate Housewives John Wick gerettet hat. Wollt ihr das genauer wissen, Leute? Schaut euch Wick is Pain an.
Genau, fragt nicht Johannes, sondern guckt die Doku.
Jetzt muss ich die auch wirklich unbedingt sehen, weil ich will das erklärt bekommen. Ich habe das nur mal irgendwo als Funfact gelesen und das ist schon sehr kurios.
Ja.
Ja, ansonsten ist das Team, das wir hier versammelt haben, aber ein sehr vertrautes. Denn wohl der bekannteste hinter der Kamera-Fact der ganzen Reihe, die Regie führte ein gewisser Chad Stahelski, im ersten Teil noch Co-Regie mit David Leitch, dann ab den Sequels komplett nur noch Chad Stahelski. Und der und Keanu Reeves haben eine lange History, denn Chad Stahelski war tatsächlich sein Stunt-Double und Stunt-Koordinator bei der Matrix-Trilogie. Er ist schon sehr lange Stunt-Koordinator im Business und hat sich dann eben vom Stunt-Menschen zum Regie-Menschen gewandelt. Und da die Connection mit Keanu Reeves da war, war wohl deswegen auch der Grund, oder deswegen war das wohl auch der Grund, warum wir die Zusage von Keanu Reeves hierfür bekamen. Und das ist schon komisch. Mehr und mehr nach dem ersten Teil wird diese Reihe zur Matrix-Reunion. Du hast halt Chad Stahelski und Keanu Reeves. Und dann kommt im zweiten Teil auch noch Lawrence Fishburne dazu, der bis zum Schluss bleibt. Und dann hast du dann auch noch im zweiten Teil ganz kurz, ich glaube, er heißt Daniel Day Kim, der Schlüsselmacher aus Matrix Reloaded.
Ja, ja.
Sogar der ist kurz zu sehen. Ab einem gewissen Punkt dachte ich, okay. Und dann kommt im dritten Teil Carrie Ann Moss und dann kommt im vierten Teil Hugo Weaving, aber so platt haben sie es dann doch nicht gehalten.
Na, das stimmt.
Wenn es auch lustig gewesen wäre.
Eigentlich wäre es das. Und sie hätten sich auch erlauben können, das wäre eigentlich irgendwie ganz cool gewesen.
Tatsächlich wäre ja auch, also im dritten Teil gibt es ja diese Richterin, muss auch sagen, hätte Carrie Ann Moss auch wunderbar, glaube ich, gemacht.
Ja, also ich find, das hätte sehr gut gepasst.
Genau, die Person, die den gespielt hat, ist schon sehr, sehr gut. Aber Carrie Ann Moss wäre da, glaube ich, auch wunderbar drin gewesen.
Ja, das stimmt. Und dass Stahelski hier Regie führt und dann alleine weitergemacht hat, ich glaube, das ist einfach auch mit ein Grund. Also es gibt ganz viele, für mich ganz viele eindeutige Versatzstücke, die einfach schon vorhergesagt haben, dass der Film eigentlich werden muss. Weil wenn du Stuntman bist und ein bisschen Regiegespür hast, dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen. Weil du genau weißt, was kannst du den Leuten zumuten, wie weit kannst du gehen, was ist auch möglich. Also das ist nicht so, dass die Produzenten sagen, ja, nee, wir wollen ganz viele Schnitte und bla, weil das ist alles günstiger, da müssen wir nicht so viel planen. Sondern der hat ja dann, der weiß genau, was ist möglich, was kann man machen. Man hat ja gesehen, dass es finanziell schwierig war. Wahrscheinlich auch mit diesen Gründen. Und das ist einfach eine ganz gute Kombination und Mischung, die da aufeinander getroffen ist. Und natürlich ein Keanu Reeves, der Martial Arts liebt, das selber schon ganz, ganz lange auch ausführt. Ja, einfach, ja, es war gesucht und gefunden quasi.
Das stimmt.
Auch da merkt man ja den Einfluss der Reihe noch, ne? Also nachdem Chad Stahelski und David Leitch ins Regiefach gewechselt sind, sind da auch inzwischen weitere Leute. Also J.J. Perry, der hat ja erst auf Netflix diesen Day Shift gemacht, in Killer's Game und jetzt dieses Jahr Afterburn. Zweifelhafte Qualität, würde ich alles sagen. Ja. Und dann ja auch Sam Hargrave, der war ja auch Stunt-Coordinator, der hat ja die Extraction-Filme mit Chris Hemsworth in den Hauptrollen gemacht. Und das sind auch beides halt Stunt-Leute gewesen, die dann in die Regie gewechselt haben. Und es gibt bestimmt noch ein, zwei, die ich jetzt vergessen habe. Oder ich glaube, ein, zwei, die kommen noch in den nächsten Jahren. Also da hat man gemerkt, da holt man dann halt Leute vom Fach quasi hinter die Regie, wo man ja auch, glaube ich, sagen muss, beim Actionfilm ist es vielleicht jetzt nicht so relevant, ob die Leute drauf haben, da emotional was rauszukitzeln, sondern halt sie wissen, wie sie ihre Stars einzusetzen. Das ist ja im B-Movie schon etablierter, dass da eher, ja weiß ich nicht, grobschlächtige Handwerker klingt zu negativ. Aber da sind ja Leute, die wissen, was
doch einfach
wichtig
Scott
ist.
Scott Adkins.
Genau, also sowas wie Jesse V. Johnson oder Isaac Florentine, das sind Leute, die können die Action inszenieren. Andere Sachen können sie vielleicht nicht so gut oder sie haben nicht das Budget. Und das muss man schon sagen. Das Schöne ist, das sind ja dann inzwischen auch alles Projekte mit Budget. Und es werden ja auch B-Movie-Leute, Scott Adkins unter anderem, dann in so Mainstream-Produkte reingeholt, was ja auch einfach schön ist, dass man dann auf einmal irgendwie Mark Dacascos kannte den vorher nicht, weil ich nicht da drin war. Und jetzt ist er dann in so einem Film drauf. Das ist natürlich fantastisch.
Ja, richtig.
Ja, man hat, was die Besetzung betrifft, das stimmt, mehr und mehr auf Leute gesetzt, die das einfach können, weil man sich gedacht hat, warum soll nur Keanu Reeves hier das dementsprechend inszenieren? Das stimmt, Mark Dacascos kannte ich aus den 90ern noch, aus Sachen wie Crying Freeman oder später dann auch Pakt der Wölfe. Da war ich auch überrascht, ihn dann im dritten Teil zu sehen und der hat es immer noch drauf. Und dann natürlich haben sie das im vierten Teil nochmal gesteigert durch den Einsatz von Donnie Yen, wo man sich ja dachte,
Ja.
Weil, ist euch was aufgefallen? Im vierten Teil mit Donnie Yen, das ist das erste Mal, dass eine Nebenfigur bei John Wick sogar ein eigenes Setpiece bekommt. Du hast ja so ein paar Minuten, wo Donnie Yen alleine in diesem Hotel gegen diese Leute kämpft, bevor John Wick zum Einsatz kommt. Was verständlich ist. Ja. Wir haben einen Donnie Yen, lasst ihn uns auch einsetzen, dementsprechend.
Ja, das wäre auch, also das, ich glaube, da wären einige auch enttäuscht gewesen, dass wenn du einen Donnie Yen holst, wenn der nur, ich sag mal, gegen John Wick gekämpft hätte, zum Beispiel. So, das kannst du nicht machen, wenn du Donnie Yen. Das kannst du, ach Gott, Alter. Ja, ich komme direkt von der Arbeit. Ich habe um 20 Uhr Feierabend gehabt und wir nehmen jetzt auf. Genau, und das war. Aber wir sind nicht bei dem Teil, aber ja, das musst du schon wissen, deine Leute einzusetzen, auf jeden Fall.
Ja. Apropos Leute, dementsprechend ist der Cast auch schon immer sehr stark gewesen. Nämlich eine kunterbunte Mischung aus B-Action-Stars und respektierten Charakterdarstellern und verlässlichen Nebendarstellern, die man immer überall irgendwo sieht. John Leguizamo habe ich gerade erwähnt. Dann natürlich der immer verlässliche, immer gern gesehene Willem Dafoe. Ich finde es so traurig, dass seine Figur im ersten Teil stirbt. Ich hätte gerne seinen Charakter durchgehend immer dabei gesehen, weil ich einfach gerne Willem Dafoe sehe. Der Mann kann einfach alles.
Das stimmt.
Und dann natürlich Johns Kompagnon und bester Freund und väterlicher Mentor Winston, gespielt von Ian McShane. Auch absolut top besetzt. Das ist eine Rolle wie gemacht für Ian McShane. Für
auf jeden Fall.
Fans von Deadwood da draußen, die haben sich bestimmt sehr gefreut, ihn da drin zu sehen.
Ja.
Ich gucke ja auch John Wick immer in der deutschen Synchro. Ich finde auch, die deutsche Synchro von Ian McShane ist auch einfach so grandios.
Unfassbar gut.
Das Einzige, was mich bei Ian McShane in den späteren Teilen irgendwann irritiert, er hat sich irgendwann die Zähne machen lassen. Und das sieht dezent anders aus, ganz speziell im vierten Teil. Aber sonst ist es natürlich großartig.
Ja, stimmt. Das stimmt. Mit John Wick Geld, da lässt sich so einiges finanzieren. Ich habe das im Trailer dann schon gesehen zum vierten Teil. Da dachte ich auch, das ist sehr auffällig mit den Zähnen. Aber na gut. Winston ist ein sehr eiteler Typ. Es passt vielleicht zum Charakter. Genau, das war vielleicht ein Detail. Das hatte überhaupt nichts mit Ian McShane privat zu tun. Das war vielleicht ein Detail, das er zum Charakter hinzugefügt hat. Jemand wie Winston, der würde sich doch auch sicher die Zähne bleichen lassen.
Ja, das ist Fakt. Wahrscheinlich ist das Fakt.
Und dann haben wir noch einen anderen verlässlichen Seriendarsteller, der leider von uns gegangene Lance Reddick in der Rolle von Sharon, der nicht viel macht als Concierge in diesem Continental Hotel, aber immer wieder durch eine unglaubliche Präsenz besticht. Weil du kaufst ihm das einfach ab, dieses durch und durch überprofessionelle und aber auch total loyale zu der Einrichtung, in der er da arbeitet. Jedes Mal, wenn da jemand an die Rezeption kommt und er bedient jemanden so höflich, wie es nur geht und fällt nie aus der Rolle, ganz egal, was da auch für absurde Sachen passieren. Vor allen Dingen später in den Sequels, wenn Sharon mehr in die Action integriert wird. Das macht immer Spaß. Das ist einfach so ein Kuriositäten-Sammelsurium an sehr, sehr interessanten und sympathischen Nebenfiguren, die das Ganze noch dementsprechend abrunden.
Ja, auf jeden Fall, er strahlt ja auch so eine Wärme aus, ne? Also das muss man sagen, abgesehen von ihm vielleicht im Franchise auch kaum jemand, der irgendwie so sympathisch ist, so geerdet, so ruhig ist. Also Donnie Yen ist natürlich auch cool und auch hier im vierten Teil Hiroyuko Sanada, den ja dann viele aus Shogun kennen, aber Sharon, also ne, Lance Reddick, der ist so, da möchte man einfach mit ihm Tee trinken, glaube ich, und das ist dann irgendwie nett, weil alle anderen halt so völlig abgeklärt und durch sind. Ich meine, im ersten Teil auch Adrian Palicki als Frau Perkins, die auch einfach richtig fies ist und es richtig, richtig schön macht, aber er ist da halt so der schöne Gegenpol.
Ja, ja. Den Tee musst du aber dann mit einer Goldmünze bezahlen.
Und Goldmünze.
Ganz wichtig.
Und die Goldmünze ist ein verdammt gutes Stichwort, denn sprechen wir mal über das, was Leute hier neben den Action-Szenen ebenfalls am faszinierendsten finden, das Worldbuilding. Das wird im ersten Teil hier noch relativ dezent eingesetzt. Du kannst irgendwo noch glauben, diese Geschichte kann sich so halbwegs in unserer Welt abspielen. Dann in den Sequels, da merkst du wirklich, okay, das ist ein Universum, das könnte auch aus einem Comic stammen. Das ist so drüber und komplett jenseits unserer Realität. Und du hast das Gefühl, hier findet eine Unterwelt statt, die so viel mit unserer Realität zu tun hat, wie eben die Welt der Magier in Harry Potter und die Welt der Muggel. Das ist so
abgefahren. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist ein guter Vergleich.
Weil das ist so, im ersten Teil merkt man das noch so richtig, nicht so richtig, obwohl ja alle Elemente präsent sind. Du hast das Continental Hotel mit seinen Regeln. Im Continental Hotel verkehren nur Auftragskiller, im Continental Hotel gibt es keine Geschäfte, das heißt, auf dem Boden dort wird niemand getötet. Die haben eine eigene Währung, sie zahlen mit den Goldmünzen. Mit den Goldmünzen holt man zum Beispiel auch Leute, die dafür da sind, Leichen zu entsorgen. Und es gibt diese Hohe Kammer, die wird dann natürlich auch erwähnt. Leute, die zur Hohen Kammer gehören, haben einen gewissen Schutz. All das hier ist schon im ersten Teil präsent, aber es wirkt irgendwie immer noch leicht geerdet, bevor dieses Konzept in den Sequels komplett am Rad dreht und sich in ganz andere Gefilde begibt. Wie findet ihr das Worldbuilding an sich? Fandet ihr, es hätte so weitergehen sollen wie im ersten Teil? Oder fandet ihr es gut, dass man im zweiten Teil das in ein ganz eigenes Universum verwandelt hat, das mit unserer Realität nicht mehr viel gemein hat? Till.
Ich fand es eigentlich ziemlich großartig. Also Teil 1, und das ist auch noch ein Punkt, den ich ein bisschen jetzt nach hinten verschoben habe, wie vorhin mit dem Hund, mit, ne, dass der Regisseur auch Stuntman ist, bla bla bla, diese ganzen Zutaten. Und da kommt halt das Worldbuilding noch mit hinzu, das so viel ausmacht, finde ich, dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, was ist John Wick für ein Typ? Was hat er denn gemacht? Was ist das mit den Goldmünzen? Warum gibt es diese Hotels? Was ist das für ein krasser Untergrund? Also da ist ganz viel, im Teil 1 wird schon ganz, ganz viel Potenzial angedeutet, was du ausbauen könntest. Wäre der nicht erfolgreich gewesen, hätten wir keine weiteren Teile. Und trotzdem wäre das nur ein einziger Film geblieben, hättest du dir trotzdem so deine eigene Welt erdenken können, weil so viel Sachen angedeutet werden und gezeigt werden, dass es dieses Paralleluniversum fast ja schon, wie du gesagt hast, was es einfach so unfassbar interessant macht. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke von John Wick. Vor allem, dass sich alle Killer, egal wer wen jagt, in den Hotels nichts anhaben dürfen. Also diese ganze Mischung ist einfach unfassbar geil.
Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Im ersten Teil ist es halt noch so ein Mikrokosmos. Wir haben dann diese Crew, die Leichen wegschaffen, also ne, quasi Tatortreinigung.
Ja, ja, ja.
Privatdetektive dann natürlich. Da taucht ja noch ein Polizist auf. Die Polizei gibt's ja irgendwann gar nicht mehr. Auch er weiß natürlich Bescheid. Auch dann.
Das wollte ich auch noch sagen. Dieses arbeitest du wieder?
Ja. So, ja. Das ist schon schön. Und auch dann natürlich, wenn John dann beim Red Circle ist und dann auch auf den Wachmann da vor der Tür trifft, ihn natürlich noch kennt, das kurz anspricht, und es wird wunderschön so eine Mythologie aufgebaut. Und ich bin dann ganz bei Till, ich finde es großartig, wie das immer erweitert wurde. Ich finde, man merkt gerade im zweiten Teil, da wird noch gesucht, da hat man noch nicht ganz gefunden, was es sein soll. Und spätestens mit dem dritten Teil und am vierten Teil, da gibt es ja gefühlt quasi keine Zivilisten mehr. Da ist ja wirklich jede Person kann irgendwie in dieser Welt sein, ist in dieser Welt und greift, also dieser Platz am Ende vom dritten Teil, wo dann alle stehen bleiben, das ist ja so wahnsinnig, ja, aber es ist natürlich traumhaft, und auch, das merkt man ja in den Bildsprachen, also die Bilder, die werden ja immer expressiver, das wird immer bunter, immer neonmäßiger, also auch immer surrealer, und da ist es fast, also wir wissen ja jetzt nicht, wie es weitergeht, außer dass, glaube ich, das Spin-off um den Charakter von Donnie Yen ja noch in der Mache ist, aber es muss, also da war Ballerina ja so ein kleiner Rückschritt, was, finde ich, das angeht, aber es muss, finde ich, noch, es muss noch enthobener sein. Also es ist ja auch so schön, dass John Wick immer weniger spricht. Es fehlt eigentlich noch, dass so ein John Wick Stummfilm kommt, weil in dieser Welt braucht es keine Worte eigentlich. Es reicht ja eigentlich durch die Taten. Also wenn geschossen wird, wird ja auch was gesagt.
Richtig, richtig. Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass dass auch Keanu Reeves so involviert ist, also in diesem ganzen gesamten Kosmos, nicht, also wir reden natürlich hier primär über Teil 1, aber dieses gesamte, auch das Kämpfen und so, dieses Nachladen mit dem Wegflickern des Magazins und so und diese ganzen Kleinigkeiten, dass auf alle möglichen Sachen geachtet wird und so, allein wie er die Uhr trägt, wenn er kämpft, trägt er sie so, weil er dann die Uhr lesen kann, wenn er die Waffe hat und so, also das ist alles einfach, diese ganze Welt harmoniert total krass miteinander, obwohl sie so düster ist.
Und die Art und Weise, wie er kämpft, sollte auch mal besonders hervorgehoben werden. Denn wir alle kennen den Begriff Method Acting. Der wird in erster Linie verwendet für anspruchsvolles Schauspiel, wenn ein Schauspieler sich komplett in der Rolle verliert und das dann halt auch in den Drehpausen nicht ablegt und dergleichen. Und man verbindet das immer mit Rollen, für die man Oscars gewinnen kann. Also was Keanu Reeves hier macht, würde ich auch sehr wohl als Method Acting bezeichnen. Denn diese Fertigkeit, die er mit den Waffen an den Tag legt, das erlernt man mal nicht eben an einem Samstagnachmittag auf dem Schießstand. Mhm. Also es gibt da auch auf YouTube verschiedene Videos von ehemaligen Navy Seals, Marines, Special Forces, die gucken sich Action-Szenen an und sagen dann, wie realistisch ist das, wie realistisch ist dies. Und die John Wick-Schießszenen, so übertrieben sie auch sind, werden immer von solchen Leuten sehr gelobt, wegen der Art und Weise, wie Keanu Reeves mit diesen Waffen umgeht.
Ja, das stimmt. Der hat ja auch unfassbare Schießtrainings hinter sich, ne? Also der hat da trainiert wie ein Marine. So krass.
Wirklich alles. Jeder einzelne Handgriff, die Art und Weise, wie er durchlädt, entsichert, das ist, das erfordert eine Menge Hingabe, dass auch immer wieder diese einzelnen Schritte, das ist ja wirklich eine Choreografie im wahrsten Sinne. Bei einer Tanzchoreografie musst du dir Schritte merken und bei so einer Kampfchoreografie ja einzelne Moves und Abfolgen auch. Und da gibt es einfach auch Sachen, kleine Details, die du schon erwähnt hast. Das machen eben Leute, die auf professioneller Ebene mit Waffen und Combat zu tun haben. Und das macht er auch. Das sind solche Kleinigkeiten, die fallen einem so gar nicht auf. Aber durch diese ganzen Videos, die ich mir dazu angesehen habe, wurde mir das auch mal etwas präsenter. Es gibt da zum Beispiel immer so eine Stelle, wenn er eine Waffe in der Hand, wenn er eine Pistole hat und er lädt das Magazin durch, dann siehst du immer, wie er so mit drei Fingern den Bolzen nach hinten zieht und reinguckt, ob eine Kugel im Lauf ist. Und dann lässt er den Bolzen los. Und das ist
richtig, damit man ja nicht eine Kugel verschwendet, wenn man nachlädt, ja.
Ja, und auch sicher zu gehen eben, dass nach dem Nachladen die Waffe auch sofort schussbereit ist.
Ja.
Und das ist so ein Move, den machen eben nur Leute, die militärisch ausgebildet wurden. Und das ist jetzt nicht etwas, was man eben mal so auf einem Schießstand beigebracht bekommt. Also er hat sich da wirklich richtig drin verbissen. Und es ist diese Hingabe, die kann man gar nicht groß genug loben.
Und es ist halt auch... bitte,
mach du.
Ich finde auch, das ist ja nicht nur beim Schießen, sondern halt auch beim Kämpfen sieht man das ja. Ne? Also es ist natürlich cool, wenn Hollywood-Stars da irgendwie für einen Film ein bisschen trainieren, aber das ist ja auch das Schöne in den John Wick-Filmen und auch durch den Einfluss, dass halt Leute da vor die Kamera kommen, die das seit Jahren oder Jahrzehnten machen. Also das sieht man ja wirklich, es ist ein Unterschied, ob irgendwie jemand ein paar Monate dafür trainiert oder halt dann wirklich, ne, das ist ja Martial Arts, also Kampfkunst. Ne, im vierten Teil, selbst Scott Adkins mit Fatsuit ist immer noch mobiler als 95% der Weltbevölkerung. Also das ist ja wirklich krass, was da für ein Tempo drauf ist, wie die sich bewegen können. Da denkt man ja wirklich, also ich kriege das Bein nicht so hoch und nicht so schnell und dann noch mit der Wucht. Und das sieht man ja wirklich in diesen Bewegungen. Das sind halt Leute, die können das, die sind da routiniert. Wir haben ja auch Daniel Bernhardt, ist ja auch ein erfahrener Stuntman und auch Schauspieler, der immer irgendwie irgendwo auftaucht. In den John Wick-Filmen ja inzwischen auch mehrmals. Es ist ja auch der blonde Typ, gegen den Charlize Theron in Atomic Blonde kämpft. Also ja, das ist einfach schön, solche Leute da zu sehen, die halt, die wissen, die können das und das Können wird halt gezeigt.
Und dann kriegen wir eine ganze Menge gezeigt und auch dementsprechend schön untermalt. Denn neben den stylischen Bildern war ich auch immer ein Riesenfan von dem Soundtrack. Also den ganzen Elektrokram, den man hier verwendet, da gibt es ja eine bestimmte Band, die kommt häufiger in den Filmen vor, die Nostalgia heißt sie, glaube ich. Die trägt verschiedene Tracks dazu bei und du hast natürlich dann auch immer die Tracks in den verschiedenen Nachtclubs, die wir in allen Teilen sehen, wo was auch so eine Combo ist, die LED Spirals heißt die, die auch für alle Teile etwas beigetragen haben. Nein, Moment, LED Spirals heißt ein Track, genau, die Band heißt anders.
Die für genau, alle Le Castlevania, die haben relativ viele Songs gemacht.
Genau, jedes einzelne Mal. Und ich finde das immer wieder großartig, wie das spielerisch leicht umgeht von Untermalung der Szenerie als tanzbare Musik in einem Nachtclub. Die deckt sich immer perfekt mit den Action-Szenen. Jeder einzelne Rocksong, der da angestimmt wird, funktioniert als Soundtrack für die Szene, aber gleichzeitig auch als adrenalinpumpender Soundtrack für eine Action-Szene. Und das ist einfach das Ding. Auf dem Papier liest sich das alles wie ein Film, der mit Absicht ein bisschen zu sehr auf dicke Hose macht für Teenager. Aber die Umsetzung, weißt du, das ist das Ding. Es wirkt, also in den Händen von den falschen Leuten könnte das so eine nervtötende, pseudo-coole Möchtegern-Scheiße sein, die einfach nur penetrant ist. Aber du hast ja halt hier wirklich, da haben sich Leute, wie du gesagt hast, Till gesucht und gefunden, weil das ist einfach, der Style funktioniert und der hat auch was Zeitloses. Mhm. Ich glaube nicht, dass diese Filme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irgendwas von ihrer Coolness einbüßen werden.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist ja auch so schön, wie hier Schnitt und Kamera, du hast es gesagt, Chris, mit der Musik hantieren, ne? Also wenn dann auf den Beat geschnitten wird, wenn dann Bewegungen zu der Musik gemacht werden, dadurch entsteht halt wirklich so ein Flow, so ein Rhythmus. Ich finde, es wird mit jedem Teil besser. Und also, keine Ahnung, denkt natürlich da auch irgendwie an die Hotline Miami-Szene da im vierten Teil, wenn da von oben ohne Schnitt gearbeitet wird, das steigert sich ja die Reihe auch, aber halt auch diese Red Circle-Sequenz ist halt auch cool, ne? Wir haben erst diesen bisschen ruhigeren Track im Keller, in diesem Bad da, und dann kommt er halt auf die Tanzfläche und dann kommt ein richtig cooler Elektrobeat und das ist einfach geil.
Ja, es ist einfach durchdacht.
Und das Tempo natürlich, das dann da an den Tag gelegt wird. Dazu habe ich übrigens mal ein paar Zahlen, nämlich Bodycount-Zahlen. Das wichtigste Zahlen, die einen am meisten interessieren würden bei John Wick. Also im ersten Teil werden insgesamt 77 Menschen getötet. Da hätte ich eigentlich gedacht, es sind weniger. Aber 77 sind es da und es steigert sich enorm. Im zweiten Teil sterben schon 128 Leute. Und wenn man alles zusammen addiert nach dem vierten Teil, kommt man auf insgesamt 439 Tote.
Ja, das ist stark.
Das ist natürlich ein Applaus wert, das sollte mal beklatscht werden. Das ist schon eine beeindruckende
Zahl. Das ist ja definitiv. Ja, ich meine, das macht ja Rambo 4 Konkurrenz, ne?
Ja.
Und da mäht er ja alles nieder.
Das ist auch so ein. Das ist das Ding, ich hätte jetzt die Zahl deutlich niedriger eingeschätzt, weil klar, du hast eine Menge Leute, die während dieser Action-Szene sterben, aber das sind immer nur eine Handvoll Leute, mit denen er sich da prügelt, bevor sie dann ihren Kopfschuss bekommen. Und klar, die Szenarien werden immer größer im Laufe der Reihe, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir auch so viele Tote bekommen.
Ja, es sind immer so, auch viele so 1-gegen-1 Close Combat oder dann hat er halt so 3 Schergen, 4 Schergen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viele sind, ey.
Es kann nur Baba Yaga.
Es kann nur der Baba Yaga.
Und nochmal zu betonen, das alles nur wegen einem Hund.
Ja, richtig.
Aber es war ein wichtiger Hund, wie wir ja wissen. Es ging darum, was der Hund repräsentiert.
Das ist es, ich sag's euch.
Wie wir sprechen, passt das. Ja, wie findet ihr eigentlich dann zum Schluss der Moment, in dem er sich Josef entledigt. Weil man könnte ja eigentlich meinen, da bricht der Film halt auch mit Konvention. Er hat ja danach noch einen Showdown, wenn Vigo sich dann verabschieden möchte und John ist auch noch hinter ihm her und es kommt zu diesem Showdown am Hafen. Aber man hätte eigentlich gedacht, die Konfrontation mit Josef ist dann das große emotionale Kernstück des Films. Und dann wird Josef abgefertigt mit zwei Schüssen wie irgendein Handlanger und John hält sich gar nicht lange mit ihm auf. Ich fand das immer irgendwie erfrischend anders, weil das habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
Ja, das stimmt. Es hätte, die Frage ist halt, also einmal fand ich es auch einfach cool, dass er will einfach nur Josef töten. Er will ja nicht foltern, er will ja nicht Macht demonstrieren und von oben herab. Er will einfach nur killen. Und es wäre ja auch irgendwie dumm, wenn er gegen diesen Josef kämpft und plötzlich ist das ein fairer Kampf, so, der irgendwie 5 Minuten dauert. Deswegen, ich finde das super, dass dann nicht irgendwie, ich sag mal, nichts gegen James Bond, ich liebe James Bond, aber dass dann nicht so der Beißer kommt, ne? Dass dann nicht hier der 3-Meter-Hühne kommt und dann gibt's noch einen krassen Bodyguard-Kampf oder so. Dann ist einfach, auch das ist einfach super gut getimed. Ein gutes Action-Timing. Ich würde es fast Comedy-Timing nennen, weil irgendwie ist es ja schon zum Schmunzeln, dass er hingeht, ihn abknallt und dann einfach weggeht.
Aber man muss auch sagen, die Figur wird ja nicht als, also die funktioniert ja auch nicht wirklich als Antagonist. Der ist halt der Waschlappen, der einfach der Gejagte ist. Und also Elfie Allen, auch glaube ich ein ordnunger Schauspieler, kennt man ja auch aus Game of Thrones. Aber Mikael Nyquist, auch leider verstorben, der hat ja nochmal eine ganz andere Gravitas. Also der ist ja wirklich der spielt diesen Untergrundboss gut, auch wenn man sagen muss, da finde ich, kann man den Film, finde ich, ein bisschen kritisieren, weil ich finde, das Finale kommt nicht an die Sequenzen im Haus und im Club heran. Also das ist in Ordnung, weil kann ich auch sagen, ja, John ist angeschossen und verletzt, blub. Aber das finde ich nicht so stark wie andere Action-Sequenzen im Film, aber auch natürlich im kompletten Franchise. Mhm.
Das stimmt. Da kamen dann einfach in der Mitte Momente heraus, die waren besser choreografiert. Die Szene am Hafen natürlich besticht auch immer noch durch starke Atmosphäre, der Regen und das alles. Obwohl es da auch Momente gibt, die bleiben im Gedächtnis. Nicht wirklich der Kampf zwischen John und Vigo. Der ist halt nur noch was auf persönlicher Ebene, aber da wird halt nicht mehr die tolle Choreografie ausgepackt. Aber das liegt dann auch am Charakter von Vigo. Der ist zwar, der hat eine andere Gravitas, das stimmt. Aber das wäre auch befremdlich gewesen, wenn Vigo jetzt auf einmal hier voll die Martial-Arts-Künste ausgepackt hätte, von denen ja. wir vorher nichts gewusst hätten.
Richtig.
Aber es gibt da ja trotzdem ganz coole Momente, wenn John mit dem Auto kommt und dann ist doch da der eine Typ, also dieser andere Handlanger von Vigo, John überfährt den, der rollt über das Dach des Autos und John schießt noch ein paar Mal in das Dach, um ihn da auch nochmal zu treffen. Oder er kurft mit dem Auto um so einen anderen Typen herum, um ihn praktisch beim Cruisen, beim Driften dann nochmal mehrere Kugeln zu verpassen. Ist auch fantastisch inszeniert.
Ist es. Ja, das ist halt, hat auch diesen Coolness-Faktor, ne? So, das, ja, das, und das ist, also umso mehr wir jetzt reden, umso mehr zeigt das einfach, wie toll das alles ineinander greift, dieses System. Weil wenn ich jetzt daran denke, wenn ich jetzt an The Raid denke, so, was ist ja auch ikonisch, einer der besten ikonischen Actionfilme der Neuzeit, für mich zumindest, aber für viele andere ja auch, da hast du keine Coolness. Da hätte das gar nicht gepasst. Und bei John Wick passt das halt 1:1, also zu 100%, meine ich.
Ja,
das ist einfach so wie uns das die Welt gezeigt wird, John Wick gezeigt wird, die Antagonisten und so, da passt es einfach rein. Und da, so einen brauchst du nicht in The Raid, so einen brauchst du aber in John Wick. Das ist halt ein Puzzleteil wieder, was passt. Ja.
Der Style und die Action gehen da Hand in Hand. Und das stimmt. Wäre John Wick so nüchtern wie ein The Raid, da würde schon was fehlen. Da wäre wirklich die Hälfte des Spaßes irgendwo weg. Ganz egal, wie heftig choreografiert die Action-Szenen sind.
Ja.
Da merkt man vielleicht noch so ein bisschen auch Einschlag von halt US-Kino, ne? Also das indonesische Kino ist ja allgemein da viel räudiger im positiven Sinne. Ja. Also, ne, auch auf Netflix, ne, The Night Comes for Us oder The Shadow Strays, das geht ja wirklich unter die Gürtellinie und das sind auch so Magengruben-Gewaltszenen zum Teil, die wirklich, wirklich wehtun. Und das muss man ja sagen. Gut, es gibt vielleicht im vierten Teil die Szene, wenn der Marquis dem Tracker da den Dolch in die Hand reinrammt. Das ist vielleicht eine schmerzvolle Action-Sequenz, aber sonst tut die Action in John Wick ja nicht wirklich weh. Das ist halt dieses Künstlerische, dieses Überhöhen
Deutsche dieses Coole und nicht dieses, also natürlich will man auch nicht mit einer Shotgun erschossen werden, aber es macht ja zu viel Spaß dafür.
Ja, das genau, das stimmt. Also es hat so Gewalt-Peaks. Bei The Raid hast du, jeder Tod ist irgendwie unfassbar schmerzhaft. Aber bei John Wick hast du dann zum Beispiel in ist das Teil 3 mit dem Buch, mit diesem 2-Meter-Typen?
Wie man das Genick bricht damit, ja.
Genau, geiler Kampf und dann rammt er ihm das Buch bam, 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 voll ins in Kiefer. Und das ist schmerzhaft. Und dann hast du noch die Szene, wo John Wick sich so seine Waffe zusammenbaut und dann die Leute aber hochkommen in diesem Antik-Ding-Bum, wo auch sonst ganz viele Waffen und dann am Ende mit dem Auge. Aber sowas hast du halt nur ab und zu mal. Oder wenn der Hund volle Kanne dem Typen zwischen die Beine beißt und rumzerrt. Das hast du nicht dauerhaft am Stück, sondern du hast das wohl dosiert und dann ist das auch wieder, passt das auch wieder gut da rein.
Wodurch
also zu Recht sind die ab 16 und vor allem auch zwischendurch ab 18 die Filme, ne, auf jeden Fall.
Wodurch sich halt auch keine Monotonie einsetzt. Also die schaffen es immer wieder, die Action-Szenen frisch zu halten. Du hast es irgendwo schon gesehen in den späteren Teilen, aber irgendwo auch nicht. Also das sind immer diese kleinen Variablen, die da einbauen. Das ist immer ganz großartig.
Richtig.
Was genau zum Abschluss jetzt, neben der Frage, die hier an dieser Stelle immer kommt, möchte ich aber noch eine John Wick-spezifische Frage einschieben. Was sind denn für euch persönlich so die von John Wick inspirierten Werke, die dem am nächsten kommen? Also wir hatten ja eine ganze Flut von Actionfilmen in den letzten Jahren, die diesen Style, Hand-to-Hand-Combat, diese Schießereien, die das alles imitieren wollen, ähnliche Stories mit Killern, die sich zur Ruhe gesetzt haben, wieder zurück in den Sumpf gezogen werden. Was war für euch so derjenige, der dem Phänomen John Wick durch seine Inszenierung am nächsten kam?
Boah. Also ich würde sagen Bullet Train.
Mhm.
Tatsächlich, weil der macht auch so ein bisschen so eine kleine Welt auf, ist schillernd bunt, hat übertriebene Charaktere teilweise. Irgendwie vielleicht Nobody.
Oh ja.
Auf seine Art.
Ist ja auch der gleiche Drehbuchautor, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Derek Kolstad hat ja die Skripte für die Teile geschrieben. Und Nobody ist praktisch ja dann auch noch die Russen-Mafia. Da hat bei Nobody hat sich Derek Kolstad wohl gesagt, ich schreibe jetzt John Wick die Comedy-Variante, weil so fühlt es sich an.
Ja, Bullet Train ist ja David Leitch, ne? Mhm. Zum Beispiel. Und ich lasse Johannes auch gleich dran. Johannes hat schon Atomic Blonde genannt, den ich tatsächlich auch ganz cool finde. Und ja, ich würde jetzt noch Sisu sagen, aber Sisu ist ein bisschen ja, ein bisschen nein. Schwierig.
Ich glaube, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Also einerseits gibt es, glaube ich, einfach Sachen, die durch John Wick in Filmen zum Teil dran sind, sowas wie eine Actionsequenz in einem Club. Das haben nach John Wick ganz, ganz viele Actionfilme gemacht, hatte ich das Gefühl. Dann diese Art von Action zu inszenieren, also denken wir zum Beispiel an James Gunn's Suicide Squad, wie da Harley Quinn oder auch dann in dem Harley Quinn Sequel, wie der Action inszeniert wird, ich finde, da merkt man auch den Einfluss von John Wick. Was diese Welt angeht, das haben dann ja auch viele gemacht. Gunpowder Milkshake war einer von diesen Female John Wick-Klonen, würde ich sagen, weil da wurde auch so eine Welt aufgemacht mit so einer Mythologie. Bei der Action würde ich auch sagen, Nobody ist, glaube ich, das, was da am allernächsten drankommt. Manche haben noch Monkey Man genannt. Das ist ja das Regiedebüt von Dev Patel. Und ich muss sagen, ich finde den Film großartig. Und es wird, glaube ich, sogar im Film John Wick erwähnt, meine ich. Aber der macht visuell ganz, ganz, ganz viel anders und ist ein viel künstlerischer Film. Aber ich glaube, Nobody ist zumindest das, was so am allerehesten da und auch vielleicht am gelungensten drankommt. Also es gibt, glaube ich, noch Filme, die mir gerade nicht einfallen, die aber einfach eher so, also gut, es wird auch inzwischen jeder Rachefilm wird inzwischen nicht mehr mit Taken verglichen oder mit Death Wish, was es früher mal war, sondern es wird halt immer gesagt, wenn es Rachefilm ist, ist es John Wick.
Ja, deswegen das kommt aber auch daher, weil Filme, die Rache-Action-Filme sind, die scheiße sind, sind mittlerweile Liam Neeson-Filme. das ist ja auch ein eigenes Genre. Du hattest Taken, dann hattest du die Taken-esken Filme, dann kam John Wick, dann hast du die John Wick esken Filme und jetzt hast du halt noch die Liam Neeson Action-Schund-Filme. So, er hat halt sein eigenes Action-Genre gegründet irgendwie, der Liam Neeson. Das ging so ein bisschen ineinander, fließend ineinander über. Und da wir ja Weihnachten hatten, Entschuldigung, ist Violent Night vielleicht auf seine ein oder andere Art auch noch zu erwähnen, wenn Santa einfach mal sagt, ey, fuck you, wir sind hier in meiner Santa-Welt und ich mache auch stylische Totschläge.
Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Man könnte vielleicht noch Kate erwähnen, das ist so ein Netflix-Action-Film, auch wenn der, finde ich, stark anfängt und nachlässt. Ich finde interessant, dass du Bullet Train genannt hast, weil der ist, finde ich, von der Action her anders als John Wick. Also viele, ich habe nicht so viele Jackie Chan-Filme gesehen, aber viele haben das eher mit dieser Jackie Chan-Action verglichen. Ich muss aber auch sagen, mit David Leitch kann ich inzwischen gar nichts mehr anfangen. Also ich finde, der hat halt seit Atomic Blonde wirklich gar nichts mehr irgendwie Gescheites gedreht.
Mit Jackie Chan wurde das verglichen? Bullet Train?
Ja, diese Art von Action, da bin ich nicht so drin, weil ich gar nicht so viele Jackie Chan Klassiker da gesehen habe.
Weiß ich nicht, nee. Da kann ich irgendwie nicht mitgehen.
Ja, ich habe auch nicht viel Jackie Chan gesehen, aber Bullet Train ist schon sehr amerikanisch von dem Ganzen. Also Bullet Train fand ich okay, aber der hat für mich in Sachen Comedy nicht so funktioniert. Der wirkte auf mich etwas zu bemüht, was bestimmte Gags betrifft. Sind aber alles gute Beispiele von euch. Wir haben wirklich gerade hier so die Action-Cinema-Historie der letzten 10 Jahre ein bisschen aufgerollt. Aber für mich gibt es da einen ganz klaren Gewinner. Johannes, du hast sie am Anfang schon erwähnt. Die Extraction-Filme mit Chris Hemsworth. Also die sind actionmäßig wirklich ein Brett. Und ich finde, der Sam Hargrave, der ist da wirklich auch schon auf einer Stufe mit Chad Stahelski. Und ich finde es schade, dass das reine Netflix-Filme sind. Ich finde schon, die Dinger gehören ins Kino. Und ich freue mich.
Das wäre geil gewesen.
Ich freue mich sehr auf den dritten. Dritten wird es geben und ich freue mich sehr drauf.
Ja, das stimmt. Das ist definitiv noch zu erwähnen. Das ist so eine Mischung aus John Wick und Tom Clancy Roman. So irgendwie dieses Extraction, ja.
Vielleicht noch auch, wenn es keine US-Produktion ist, Kill erwähnen. Das ist ein indischer Actionfilm, der nicht sehr indisch ist. Also,
und aber auch nicht sehr gut.
Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich muss sagen, ich finde die Sam Hargrave-Filme gar nicht gut und finde Kill zum Beispiel ganz, ganz großartig. Aber ja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Richtig, richtig.
Ja. Worauf wir uns aber natürlich auch noch freuen können, sind viele, viele großartige Filme in der Best-of-Cinema-Reihe. Immer am ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr in einem Kino eures Vertrauens, Leute. Und das kommt natürlich zum Schluss, wie immer, hier die Frage, was möchtet ihr denn mal bei Best of Cinema auf der ganz großen Leinwand sehen? Johannes.
Das ist eine ganz gute Frage, weil eigentlich, du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, wenn man sowas sehen möchte, dann sind es ja eigentlich irgendwie ältere Filme. Ich glaube, ich bin ja ein großer Fan von Animationsfilmen. Zum Beispiel Das Geheimnis der Kells. Das ist ein ganz schöner Zeichentrickfilm von Cartoon Saloon. Und Cartoon Saloon ist wohl das einzige westliche Animationsstudio, vielleicht mit Leica, die es schaffen, so diese Ghibli-Magie bei mir zu erzeugen. Und ich habe Das Geheimnis der Kells nicht im Kino gesehen oder Kubo der Samurai. Das ist von Leica.
Oh Gott, das ist auch so toll. Ja.
Würde ich so gerne im Kino sehen, weil das ist ja auf der großen Leinwand nochmal Magie pur. Und ich freue mich ganz neu auf das neue Projekt von Leica. Also sowas. Sowas würde ich, glaube ich, gerne im Kino sehen.
Das sind mal überraschende Antworten, weil ich habe von diesem ersten, den du da genannt hast, Asche auf mein Haupt, noch nie was von gehört. Deswegen Punkte für Originalität.
Ja, das ist, Till. Also ich würde mich jetzt fast anschließen tatsächlich, weil Kubo hier in The Two Strings, wie Kubo, der, wie heißt er auf Deutsch?
Der tapfere Samurai?
Tapfere Samurai und auch die anderen Animationsfilme, sei es Wolfwalkers und alle, die davor kamen.
Ja.
Auch dieses wie heißt denn das im Meer? Das ist auch so ein toller
Melodie
Film.
Des Meeres.
Melodie des Meeres. oh Gott, sind das alles schöne Filme. Und jetzt weiß ich aber nicht genau, was ich... Ich fände, also ich würde mal das ganz, ganz anders aufrollen und einfach mal sagen, ich hätte wirklich gerne, ich würde gerne mal die Universal Monster Filme im Kino sehen.
Wow.
Also ich bin jetzt nicht so einer, also die alten Filme sind aber alle toll, schwarz-weiß und ohne Ton. Das ist Quatsch so. Aber weil es wird immer mehr tolle Filme im Kino geben in über diese Reihe, über die wir gerade sprechen. Aber so wirklich die alten Dinger, so ein Frankenstein oder sowas auf der großen Leinwand, das ist halt was, das, die Dinger sind fast 100 Jahre alt, so, das wäre so geil. Ja, und ich weine immer noch Interstellar hinterher. Ich habe den weder damals im Kino gesehen, noch bei Best of Cinema. Also von daher, ja, weine ich jeden Tag ein bisschen.
Nee, da hast du gerade was mit aufgemacht. Weil ich hatte jetzt meine Standardantworten parat, die ich eigentlich immer nutze. Aber mal die klassischen Universal-Dinger, nicht nur das, vor allen Dingen zwei Sachen. Der 1933er King Kong und der erste Godzilla von 1954, der Toho-Godzilla.
Das wäre auch geil.
Das wäre irre, wie das noch wirken würde, was das überhaupt für eine Wirkung hätte mit dem ganzen Drum und Dran. Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt ein IMAX-Saal sein. Dem könnte der wohl nicht standhalten.
Frankenstein-IMAX.
Ja, nee, aber in einem normal großen Saal, ja, auf alle Fälle. Das wär ein einzigartiges Erlebnis, das so mit modernsten Mitteln sowas mal zu sehen.
Ja, ich glaube, das wäre cool. Und die ziehen, die funktionieren halt noch, die Filme, ne? Einmal funktionieren die bei mir, weil ich und wir haben halt ein gewisses Verständnis von Filmhistorie. Aber die funktioniert dann auch bei Jüngeren. Meine Tochter und ich haben, sie will halt unbedingt Gruselfilme gucken. Natürlich zeige ich ihr keine Horrorfilme, sie ist 11. Aber wir haben Frankenstein geguckt von 1933, aus den 30ern. Und der Film, den fand sie wirklich gut.
Wow.
Und sie ist mit Harry Potter aufgewachsen und Fluch der Karibik, ne? Also Peak, ich sag mal Peak Fantasy heutzutage für Kinder. Deswegen,
also,
ich glaube, das wäre
mega geil. Fluch der Karibik
ist
auch so Peak Fantasy, ist ja wohl eine der besten Trilogien überhaupt. Danach reden wir nicht drüber.
Ja, genau. Aber gerade so, das wäre, glaube ich, ziemlich cool.
Das wäre aber, da früh übt sich aber bei deiner Tochter mit Geschmack diesbezüglich. Wie fand sie die Szene, als Frankenstein das kleine Mädchen ins Wasser wirft?
Ja, das, und ja, alle Leute da draußen, ja, der Film ist ab 16, aber er ist 1930 ab 16.
Ja, ja.
Also würde der neu geprüft werden, wäre der ab 12.
Oder weniger,
richtig.
Stimmt.
Ja, das war natürlich, es ist ein kleiner Gruselfaktor, sie hat sich danach auch unwohl gefühlt, das hat sie auch gesagt. Aber nicht auf eine schlechte Art und Weise, dass sie Albträume hatte. Deswegen, also das ist der Beweis, dass das auch eine gute Idee ist von mir.
War eine gute Idee, du musst das nicht länger rechtfertigen. Ist vollkommen in Ordnung.
Aber auch Fluch der Karibik 1. Mittlerweile, wir sind einfach alt und damit müssen wir klarkommen. Das ist ein Klassiker.
Ja, ja.
Fluch der Karibik ist mittlerweile ein Klassiker. Das ist,
Herrgott, John Wick ist jetzt ein Klassiker und gerade mal 12 Jahre alt.
Ja.
Also,
ja.
Die Zeit rast und rast und rast. Und sie rast ist auch hier, denn diese Unterhaltung, diese gute Stunde hier verging wie im Fluge. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Till, vielen Dank. Johannes, vielen Dank. Das war eine sehr spaßige Runde.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne. Ich muss jetzt noch ganz schnell Kill Bock Soon erwähnen. Auch noch so ein John Wick-Klon, der sehr gut ist.
Okay.
Das könnte noch ewig so weitergehen, habe ich das Gefühl.
Ja, tatsächlich.
Aber ihr da draußen wisst ganz genau, was ihr am kommenden Dienstagabend zu tun habt. Wenn ihr Zeit und Muße habt, euch den ersten John Wick nochmal zu geben oder zum ersten Mal zu geben. Denn ihr würdet wirklich ein Stück moderne Actionfilmgeschichte verpassen, wenn ihr das nicht tätet. Wir freuen uns darüber hinaus auf ein neues Jahr mit vielen, vielen großartigen Filmen, sei es alt oder neu, in der Best-of-Cinema-Reihe oder auch im regulären Programm.
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr das auf bestofcinema.de. Da ist auch das komplette Programm zu sehen. Uns findet ihr auf tele-stammtisch.de oder auch auf dem Tele-Stammtisch-Discord-Server. Wenn ihr unsere Podcasts hören wollt oder wenn ihr Teil des Teams werden wollt, alles ist möglich. Wir freuen uns auf viele, viele neue tolle Filme und ein großartiges Jahr 2026. Bis dahin, gehabt euch wohl, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao, ciao.